Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Die Movie Buddy. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt mein Kumpel
Patrick, servus.
Heute möchten wir uns einem Film annehmen, der aus meiner persönlichen Sicht raus weder Fleisch noch Fisch ist. Er ist keine reine Komödie, er ist aber auch kein reines Drama, kein reines Roadmovie, aber dennoch von allem irgendwo etwas. Am Ende des Tages bleibt einem nur zu sagen, man hat ständig ein Lächeln auf dem Gesicht und eine kleine Träne im Auge. Und die Rede ist vom Peanut Butter Falcon. Bei diesem Film handelt es sich um eine US-amerikanische Tragikomödie von den beiden Regisseuren Tyler Nielsen und Michael Schwartz. Von den beiden ist tatsächlich relativ wenig bisher veröffentlicht worden. Michael Schwartz zum Beispiel hat mit Zac Efron den Film Gold im Rausch der Gier verfilmt. Auch ein sensationeller Film, der wäre glaube ich auch ein Podcast von uns wert. Als des Weiteren kam dann 2019 von ihm der Action-Kriegsfilm Danger Close. Auch richtig, richtig gut. Von Tyler Nielsen kam mit John C. Reilly Walk Hard, die Dewey Cox Story, was so eine kleine Verarsche ist von der Johnny Cash Story. Und mit Melissa McCarthy und Jason Bateman kam voll abgezockt. Während aus meiner und auch aus Patricks Sicht mit Sicherheit The Peanut Butter Falcon der wahrscheinlich beste und auch ernstzunehmendste Beitrag von ihm ist.
Absolut.
Für den Filmcast konnte man eine wirklich hochkarätige Riege an Schauspielern und Schauspielerinnen verpflichten. Allen voran die Hauptdarsteller Shia LaBeouf, den die meisten aus der Transformers-Reihe kennen. Als nächsten hätten wir zum allerersten Mal mit dabei Zach Gottsagen, der den Jungen mit Down-Syndrom spielt, weil das halt im tatsächlichen Leben leider Gottes auch hat. Dakota Johnson, die meisten aus der
50 Shades of Grey.
Ist mir jetzt gerade nicht eingefallen, ja, aus der 50 Shades of Grey Reihe kennen. Wir haben Thomas Hayden Church, den viele aus dem dritten Spider-Man-Film als Sandman kennen. John Bernthal, der die Serie um den Punisher gedreht hat. John Hawkes, Bruce Dern, aber allen voran unangefochten. Und mit seiner besten darstellerischen Leistung ist einfach Shia LaBeouf, der in Hollywood zurzeit sehr verschmäht wird, weil er einfach so diesen Höhenflug hat, so diese Star-Allüren, diese Attitüden, wo man einfach sagt, er hat sich, glaube ich, selber als einer der größten Schauspieler seiner Generation betitelt. Und das kommt in Amerika
nicht gut an.
Nicht nur in Amerika, das kommt, glaube ich, global gesehen, kommt das nicht so gut an, natürlich, wenn man sich selber als den besten Darsteller aller Zeiten ankündigt oder sich so verkauft. Und wir wissen selber, wir haben mit De Niro, Al Pacino, Michael Douglas, Robert Redford und Jack so weiter, Nicholson, allen, ja, gibt es mit Sicherheit ebenbürtige, wenn nicht sogar tausendmal bessere.
Wir konnten mit einem Blick mehr aussagen als er mit einer Wimper.
Ja, und deswegen, also Shia LaBeouf ist ein guter Darsteller, da ist unbestritten. Also er macht seine Filme immer professionell, auch sehr gut. Aber ich würde mich selber nicht als den besten Darsteller aller Zeiten rausheben. Ne? Und da hat er sich halt leider Gottes selber auf die sogenannte Blacklist Hollywoods katapultiert. Auch mit einigen, wie soll man sagen, kontroversen Aussagen und Handlungen. Offiziell ist er noch als ein Gangmitglied einer ortsansässigen, also Los Angeles Straßengang, gelistet.
Wegen eines Tattoos, was du erzählt hattest, ja?
Ja, nicht nur wegen des Tattoos, sondern sie haben ihn damals ja aufgenommen, er hat sich das Tattoo stechen lassen und er wäre ja damals beinahe auf die schiefe Bahn geraten, dann haben sie ihn festgenommen, Gott sei Dank nicht zu Gefängnis verurteilt und das war für ihn der Moment, wo er gesagt hat, er möchte sein Leben in andere Bahnen lenken, aber er ist offiziell noch in dieser Straßengang ein Mitglied, ja, und das hat er, glaube ich, im Film The Tax Collector, wo er sich ja dann den ganzen Körper auch in einer extrem kurzen Sitzung von 3 oder 4 Tattoo-Künstlern tatsächlich hat komplett zuhacken lassen. Sieht man, glaube ich, dieses Tattoo noch auf der Hand.
Okay.
Und damit hat man ja eben auch schon gesagt, er gibt so Props raus an diese Straßengängen und das kam eben auch nicht so ganz so gut an. Die weibliche weibliche Hauptdarstellerin Dakota Johnson, wie schon gesagt, die macht ihren Job ebenfalls hochkarätig.
Gefällt mir hier besser als in 50 Shades of Grey.
Ja, ich meine, 50 Shades of Grey hat ja schon eine, finde ich, gewisse Zuschauerriege angesprochen.
Zu der andere Fanbase, ich auch nicht gehöre.
Ganz genau, zu andere Fanbase. Schon mal die Leute, die die Bücher verschlungen haben, überwiegend Frauen, Also ich kenne keinen Mann, der gesagt hat, oh, ich muss mir jetzt unbedingt 50 Shades of Grey im Kino anschauen.
Ich habe noch nicht angeschaut.
Ich auch nicht. Also grundsätzlich ist es auch ein Thema, wo mich persönlich jetzt nicht ganz so anspricht.
Aber wie jetzt 2019 dann der Peanut Butter Falcon rauskam, war echt beeindruckt von ihrer schauspielerischen Leistung. Der einzige Film, der mir von ihr besser gefällt, ist mit Al Pacino aus 2023, Dido, Eine Nacht in New York.
Okay, ja gut, den habe ich jetzt so noch nicht gesehen, aber sie hat ja schon einiges mehr auf dem Kerbholz. Zum Beispiel 2011 Beastly, das war dann die Schön und das Biest Neuinterpretation. Es war zum Beispiel an der Seite von Johnny Depp in Black Mass hat sie gespielt. Sie hat auch in Need for Speed eine Rolle gehabt. 21 Jump Street, Entschuldigung. Dann in der amerikanischen Neuverfilmung zu Suspiria. Den Film, den, also der hat mich so gelangweilt. Der geht gefühlte 4 Stunden, weil er so schrecklich ist und hat so wenig zu sagen gehabt. Und aus, finde ich, internationaler Sicht raus war Madame Web mit ihr schwächster Film.
Das ist eine Sony-Produktion. Das sind die ganzen Sony-Superheldenfilme.
Inzwischen leider ja. Nachdem die ganzen Rechte ja, glaube ich, von Marvel auf Sony übergegangen sind, beziehungsweise Disney, hat man das ganze Marvel-Universum und auch diese ganzen Superhelden komplett in den Hintern gefahren.
Leider.
Ja, weil mich spricht es auch überhaupt nicht mehr an, weil die verheddern sich in sonstigen erzählerischen Wirren, wo man sagt, das hat hinten und vorn keine Substanz mehr, das passt auch alles nicht mehr zusammen zu dem, was du bisher gesehen hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die allererste Phase von Marvel, das war noch die allergeilste. Egal, ob das jetzt
Iron Man, Thor,
Captain America oder selbst mit Edward Norton, der unglaubliche Hulk war. Die Filme waren alle ernst oder ernster als dieses Popcorn-Kino, was du jetzt dann irgendwann bekommen hattest. Und wenn ich überlege, dass Thor 1 wurde von einem Kenneth Branagh verfilmt und der ist ja bekannt für seine Shakespeare-Auftritte,
ja,
beziehungsweise Shakespeare-Filme und auch diese Thematiken. Und er hat sehr viel von diesen ganzen Thematiken in Thor mit einfließen lassen und das hatte einen immens positiven Wert für diese ganze Storyline. Und umso schlimmer war es dann im Endeffekt, als du bekommen hast, den 25. gefühlt Thor gegen Captain America, dann die Avengers und die Guardians of the Galaxy, wo immer wieder dann kleine Crossover-Filmchen waren. Du hast, ganz ehrlich, wenn ich heute einen Film im Fernsehen sehe, der von Marvel ist, ich kann, und das soll was heißen, wenn nicht einmal ich dir sagen kann, welcher Film das genau ist, dann weißt du, dass das ein Einheitsbrei ist.
Aber es hat auch damit zu tun, dass es uns einfach, also mich auch, nicht mehr interessiert, weil einfach die Storyline zu weit ausgelutscht ist. Es soll auch ein ganz anderes Publikum anzielen. Und das ist einfach, weil diese Filme viel zu schnell nachgeschossen werden. Und das ist müssen wir einen eigenen Podcast eigentlich darüber hinaus machen, dass einfach die ganze Filmindustrie am Ende in dem Sinne ist. Aufgrund dessen, weil die Filme viel zu schnell produziert, ohne Liebe zum Detail. Wir haben vorher darüber gesprochen, Zurück in die Zukunft. Jede Figur ist liebevoll ausgearbeitet, hat einen Background. Und jetzt hat auch bei Marvel, waren die ersten Filme hatten auch einen Background, eine gute erzählte Geschichte. Das haben sie heute nicht. Ich habe mir jetzt, weil er auf Disney Plus war, den neuen
Fantastic Four
angeguckt.
Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, weil er mich so langweilt.
Er war nicht gut. Es ist wirklich so, nein.
Ja, und das ist das, mich interessiert er überhaupt nicht. Also mir könnte er nicht kräftiger am Arsch vorbeigehen, als es gerade der Fall ist. Also da langweile ich mich lieber zu Hause und stier Löcher in die Luft, bevor ich mir den Scheiß anschaue.
Ich dachte, vielleicht holt er uns ab, aber nö. Mm-mm. Gut, zurück zum Film.
Ja, nur ganz, ganz kurz noch, wobei, da muss ich dir aber auch gleich ein bisschen widersprechen, die Filme werden meines Erachtens nicht lieblos nachgeschoben, weil gerade die Marvel-Comics, die sind ja von den Geschichten her, ich glaube, umfassender und umfangreicher geht's ja schon gar nicht.
Ich habe sie früher gesammelt, die sind echt super, aber es ist einfach aufgrund dessen, weil...
Also man müsste sich ja eigentlich keine neuen Geschichten ausdenken, sondern man nimmt einfach die Comic-Reihen her und sagt, hey, wir nehmen einfach Comic-Nummer so und so und verfilmen diese Thematik oder diese Storyline. Ja, und dann hättest du schon Stoff ohne Ende.
Ja, aber man muss viel tiefer in diese Materie eindringen, weil es wird ja nicht wie früher, wie du angefangen hattest, diese Story, sei es jetzt Iron Man, egal ob Hulk, war es ernst. Sie hatten was zu erzählen, aber es war ein ernstes Thema, was die angesprochen auf die heutige Zeit umgesetzt. Die Filme, die jetzt produziert werden, sind da zum Unterhalten. Nicht mehr irgendwo, zwar auch eine Geschichte leicht zu erzählen, aber sind nicht mehr das, was eigentlich sein soll. Und das ist das Problem.
Genau, und genau hier kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem Film The Peanut Butter Falcon. Dieser Film hat eine Geschichte zu erzählen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, diese Geschichte könnte, glaube ich, rührender gar nicht sein.
Die Geschichte fängt mit Zack an, einem 22-jährigen Jungen mit Down-Syndrom.
Zack lebt in einem Altenheim, in dem er als kleines Kind von seinen Eltern abgegeben wurde. Ich denke mal schwer aus dem Grund, weil er wahrscheinlich dieses Down-Syndrom hatte und die Eltern sich nicht um ihn kümmern wollten. Das wird nicht ganz so beleuchtet, aber die Entscheidung oder die entscheidende Sache ist, er lebt in diesem Altenheim und wir lernen ihn gleich ganz am Anfang kennen bei seinem offiziell zweiten Fluchtversuch.
Ja.
Ja, und weswegen er ja dann auch von der Heimleitung und seiner Betreuerin als Problemfall eingestuft wird. Man sagt ja schon, man möchte ihn, glaube ich, verlegen.
In eine andere Einrichtung.
Genau, und Zack möchte unbedingt Wrestler werden. Er ist ein riesengroßer Wrestling-Fan und möchte selber auch Wrestler werden. Und genau das ist der Anlass für seinen Fluchtversuche, weil er möchte nicht Florida, aber er möchte auf jeden Fall eine sogenannte Wrestling-Schule besuchen, die er auf einem VHS-Tape immer wieder sieht. Und sein größtes Idol ist eben dieser Saltwater Redneck.
Der in Florida eine Wrestling-Schule betreibt.
Genau, und auf dem Video sagt er die ganze Zeit, ja, komm zu uns und wir bringen dir das Wrestling bei und da möchte er unbedingt hin. Zur selben Zeit lernen wir dann auch den Krabbenfischer Tyler kennen, der mit den anderen ortsansässigen Krabbenfischern riesige Probleme hat, weil er ihre Körbe zerstört hat. Weil es, glaube ich, in dem ganzen County gibt es bloß, was haben sie gesagt, 6 Krabbenfischer-Lizenzen. Er hat aber keine mehr und fängt aber trotzdem noch diese Krabben ein.
Hat damit doch halt die anderen gegen sich.
Ganz genau. Er hat halt ihre Körbe vernichtet und ist aufgrund dessen, sag ich mal, auf der Flucht vor ihnen.
Ja.
Da sich Zack aber nicht unterkriegen lässt und unbedingt zu dieser Wrestling-Schule möchte, startet er natürlich einen dritten und wahrscheinlich auch letzten Ausbruchsversuch, bevor man ihn in eine neue Einrichtung verlegt. Und er hat unerwartete Hilfe von seinem Zimmergenossen, dem alten Carl, der unglaublich gut auch verkörpert wird von Bruce Dern. Es gelingt ihm, nur in der Boxershort auszubüchsen. Und das ist schon so cool, wie sie die Gitterstäbe mit Tüchern aufbiegen.
Eingeölt.
Genau, und der alte ihm dann, Karl ihm sagt, hier, das ist Flüssigseife, Handseife, schmier dich komplett damit ein und dann flutschst du ohne weiteres durch diese Gitterstäbe. Es ist so rührend gemacht.
Total süß.
Ja. Auf der Flucht versteckt sich Zack auf dem Krabbenfischerboot. Ja. Von Tyler, der dann in genau diesem Moment ebenfalls die Flucht antreten muss vor seinen Konkurrenten, die ihm natürlich ans Leder wollen. Und genau dort treffen sich dann, oder ja, kreuzen sich deren beiden Wege zum allerersten Mal. Widerwillens nimmt sich der eigenbrötlerische Tyler dem Jungen an und möchte ihn in diese Wrestling-Schule bringen, zu der der Ausbüchser eben möchte. Ja, es dauert halt auch nicht lange, da es Tyler von diesem permanenten Gequassel von Zack schon relativ schnell genervt und auch sehr stark genervt, weil er ist ja eigentlich, muss man ihn auch sehen, er ist ein ganz normaler Typ, der halt einfach ein Down-Syndrom hat und er stellt halt sehr viele Fragen, ähnlich wie ein fünfjähriges Kind. Und ich glaube, damit kommt dieser Eigenbrötler, der sehr introvertiert ist, auch nicht zurecht. Aber ich glaube, die Tatsache, dass beide sich auf der Flucht befinden, schweißt die beiden zusammen. Ja, und die beiden könnten tatsächlich unterschiedlicher nicht sein. Während der Charakter, den Shia LaBeouf spielt, schon an der Grenze zum Kleinkriminellen ist, der für sich einsteht, der aber auch voll im Leben steht und weiß, wo es lang geht, spielt Zack Gottsagen diesen, ja, oder ist ja dieser Junge mit Down-Syndrom, aber dieser Charakter, den er da spielt, der ist wirklich sehr unbeholfen, wirklich sehr leichtgläubig, wie ein kleines Kind eben, dass die sich dann dennoch so zusammenraufen. Das ist richtig, richtig schön gemacht, weil es entwickelt sich ja zwischen den beiden eine Freundschaft der ganz besonderen Art.
Eine tiefe Freundschaft.
Ganz genau, und die wird aber auch wunderschön erzählt. Ich glaube, der Film ist auch der perfekte Beweis dafür, dass die engsten Freundschaften aus den ungeplantesten Situationen heraus entstehen können.
Ja.
Man muss sich halt nur darauf einlassen und auch diesen Begegnungen dann auch die Chance geben, was Ernsteres zu werden oder auch wirklich Freundschaft zu werden. Ja, sag ich ja, ähnlich wie bei uns. Ich meine, ich habe dir damals
meinen ersten Film,
die Blu-rays oder die Filme verkauft. Ja. Du warst, was das angeht, erst einmal nur ein ganz normaler Kunde von mir. Ich war dein Media-Dealer. Und jetzt sitzen wir zusammen und machen Podcast.
Aber so muss es sein.
Ja, müssen nicht, aber es hat sich halt so entwickelt und ich finde es gut so.
Super Freundschaft. Ne?
Und es ist gut so.
Ja.
Aber jetzt zurück zum Film. Weniger von unserer Lebensgeschichte. Aber auf ihrer Reise lehrt Tyler Zack zum Beispiel das Schwimmen, weil er kann ja nicht schwimmen. Die beiden studieren ihren eigenen Handschlag ein, der dann nur für ganz besonderen Scheiß, wie es Tyler ausdrückt, angewendet wird.
Das Schießen.
Sie tauschen Lebensgeschichten aus und ich glaube, das schweißt die beiden noch wesentlich enger zusammen, weil beide füreinander dann
einstehen
und auch Respekt empfinden.
Ja.
Wir kriegen das ganz am Anfang vom Film auch mit, dass Tyler an dem Tod von seinem großen Bruder zu kämpfen und zu kauen hat.
Ja.
Der ist selber auch dran schuld und ich glaube, in der Verbindung mit Zack zusammen übernimmt er dann die Rolle des großen Bruders, der ihm dann aber natürlich auch zeigt, wie man für sich selber einsteht, was er eigentlich alles kann.
Ja.
Wo man ihm permanent gesagt hat, das kannst du nicht, dafür bist du nicht geeignet. Er fährt zum Beispiel im Altenheim durch diesen einen Pfleger, der an die Tür klopft und sagt, ja, Licht aus, Mongo, erfährt er ja auch nur Ablehnung.
Ja.
Weil ich glaube, er spielt in den Südstaaten.
Ja, nein, nicht in den Südstaaten, Florida.
Florida.
Ja.
Und genau da ist, glaube ich, in Amerika das auch noch nicht so angekommen, dass Leute mit Down-Syndrom ja tatsächlich auch ganz normale Menschen sind, ja, die halt eine Besonderheit haben.
Ja.
Und da Peanut Butter Falcon wie ein Roadmovie aufgebaut ist, was allerdings nicht auf Straßen stattfindet, sondern auf Flüssen, sind die beiden mit einem selber gebauten Floß unterwegs. Und irgendwann, als die beiden dann angelegt haben und diese wunderschöne abendliche, ja, ihre private Party veranstaltet haben mit selbstgebrannten und sie sich eben einen Namen für Zack überlegt haben, wie er als Wrestler heißen könnte und er steht eben so sehr auf Erdnussbutter, kommen die beiden auf Peanut Butter Falcon. Weswegen der Filmtitel auch gleich dort
gegeben ist
und seine Anwendung findet. Ja, es kommt, wie es kommen soll. Beide werden von Eleanor gefunden. Betreuung. Ja, genau, von Zacks Betreuerin gefunden und schon sehr, sehr schnell wird sie in ihre Schranken verwiesen und aufgeklärt, dass sie Zack immer falsch behandelt hat. Sie hat ihn bevormundet wie ein kleines Kind oder ein Baby. Zieh dein Hemd so an, ich helfe dir. Und das konnte er ja eigentlich alles selber. Und das kriegst du ja mit auf deren Odyssee, wie er das Schießen lernt. Er kann
selber sich anziehen.
Genau, sich selber anziehen.
Sein Essen selber sich zu sich nehmen.
Alles, also das siehst du, dass man diese Menschen, vielleicht weil sie abweichen von unserer Norm, immer bevormundet. Ich meine ganz ehrlich, du siehst so einen Menschen und willst schon irgendwo helfen. Ja, du hast so einen Helferinstinkt, der völlig normal einfach einschaltet, aber die Menschen brauchen keine Hilfe, die wollen keine Hilfe, so wie Zack eben auch und das sagt
er. Oder Andershilfe.
Glaube ich nicht. Nicht umsonst sind die schon im Arbeitsleben angekommen.
Natürlich.
Ja. Ich glaube jetzt nicht, sie könnten die obersten Positionen in irgendwelchen Multimillionen Dollar- oder Euro-Unternehmen übernehmen, aber kleinere Aufgaben kannst du denen schon geben. Ich meine, ich will jetzt hier auch Gottes Willen nicht Falsches sagen. Ich habe mit Leuten mit Down-Syndrom dafür zu wenig Erfahrungen, ja, als dass ich jetzt hier strikte Statements abgeben könnte. Wie schon gesagt, ich will auch niemandem auf die Füße treten, deswegen will ich mich da auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall schaffen es Tyler und Zack, Eleanor zu überreden, sie auf dieser Reise zu begleiten. Und so wird aus diesem Duo ein Trio.
Was durch dick und dünn geht.
Genau, was durch dick und dünn geht, was sich aber dann im Endeffekt wie eine kleine Familie anfühlt.
Ja.
Da sieht man, dass Tyler da Gefallen an dieser Zusammenstellung findet.
Neue Rolle findet.
Auf ihrer Reise schafft es Eleanor selber auch mal loszulassen von ihren Regeln, von ihrem Alltag, von ihrem Job und tatsächlich auch wirklich mal nur sie selbst zu sein.
Ja.
Genau da fängt dann der Film an zu zeigen, lass einfach mal los. Das Leben könnte so schön sein. Klar hast du deine Verantwortungen, deine Pflichten, deine Aufgaben, die alle erfüllt sein möchten. Aber nimm das Leben nicht so ernst. Und ich glaube, da ist dieser Film so eine kleine, wirklich wie so ein kleiner Wegweiser.
Der den Spiegel dir vorhält.
Perfekt. Ja, und du solltest wirklich schauen, dass du dein Leben
genießt.
genießt und nicht eingepfercht nach strikten Regeln bierernst verbringst.
Ja.
Und das merkst du. Also die Eleanor, die blüht ja regelrecht auf in dem Film.
Ja.
Ab dem Moment, wo sie mit den beiden unterwegs ist.
Zack, genauso.
Stimmt. Ja, Zack, Tyler, also diese drei, die ergänzen sich so wunderbar.
Die entwickeln sich bis zum Schluss.
Du sagst es, die entwickeln sich bis zum Schluss und diese Charakterbildung ist so unglaublich gut auch umgesetzt. Während Tyler ganz am Anfang alleine für sich introvertiert, ohne soziale Kontakte auf seinem Krabbenfischerboot ist und ja, relativ schnell auch überall aneckt, muss er sich ja in diese Rolle des, in Anführungsstrichen, großen Bruders ja auch erst einmal reinfinden.
Ja.
Diesen Wandel haben die super gut gemacht.
Ja.
Also das spielen die auch sensationell. Ja, und obwohl Tylers Kontrahenten noch hinter ihm her sind, weil die ihm ja die Zerstörung ihrer Körbe noch sehr, sehr ernst und übel nehmen und ihm dafür zur Verantwortung ziehen möchten, ist bei den dreien aber alles soweit perfekt, bis zu dem Moment, wo sie auf der Türschwelle von Zacks großem Idol, dem Wrestler Saltwater Redneck, stehen, der sich allerdings nur als Clint ausgibt und ihnen sagt, er macht das schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Also er gibt sich also gar nicht so zu erkennen. Also Eleanor und Tyler müssen Zack erst einmal erklären, dass dieser Saltwater Redneck nur fiktiv ist, dass es den gar nicht wirklich gibt. Aber ähnlich wie ein Kind glaubt er da gar nicht dran. Er sagt, ja doch, er hat ihn ja auf dem Video gesehen, er kann das so gar nicht begreifen. Das ist die mit Abstand, glaube ich, rührendste und, finde ich, bis zu dem Moment emotionalste Szene, in der dann tatsächlich Clint sich innerhalb kürzester Zeit geschminkt, umgestylt hat und mit diesem, was ist es für ein Auto?
Das gleiche wie bei ausgekochter Schlitzer, so ein Pontiac.
Ja, genau, mit diesem Pontiac dann angefahren kommt, natürlich sehr actionlastig mit Donuts, die er fährt und lauter Musik und sich tatsächlich dann als Saltwater Redneck wieder in Schale geschmissen hat und Zack begrüßt. Und das ist super, super süß gemacht, weil dann eben auch sagt, ja, ich habe euch ja gesagt, er ist reell. Und ob Zack dann zu seinem ersten großen Wrestling-Auftritt kommt oder nicht, ob die Verfolger von Tyler ihn tatsächlich noch in die Finger kriegen oder nicht, da müsst ihr euch selber ein Bild von machen im Film The Peanut Butter Falcon. Ist auf jeden Fall
super Geheimtipp.
Wirklich ein Geheimtipp, weil wer ihn nicht kennt, der hat wirklich was verpasst. Der Film ist so positiv und so lebensbejahend.
Ja.
Den sollte man sich unbedingt anschauen. Weil mein Fazit zu dem Film ist tatsächlich, dass dieser Film auf eindrucksvolle Weise zeigt, wie unkompliziert das Leben sein kann, wenn man sich nur darauf einlässt. Wenn man es mit den, ganz simpel, mit den Augen eines Kindes betrachtet und einfach nur Gutes tut und für andere da ist, dann kannst du die schönsten Momente im Leben haben, wenn es auch nur ist, dass du für dich selber weißt, du hast gerade was Gutes getan. Das reicht ja für viele schon aus. Diese emotionale und gefühlvolle Reise wird aber so wunderschön untermalt durch den genialen Soundtrack und die atemberaubenden Landschaftsaufnahmen. Also der Film ist tatsächlich ein Fest für die Augen, die Ohren und fürs Herz.
Perfekt.
Das ist mein Fazit zu dem Film.
Schließe ich mich so an. Perfekt. Für einen perfekten Filmabend.
Ja, also er macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, weil die beiden kommen ja wirklich von einer Situation zur nächsten.
Du hast immer eine Träne und ein Lachen in den Augen.
Und das wird auch so unkonventionell erzählt.
Ja, ungezwungen.
Ja, also der Film schafft es tatsächlich, diese ganzen Klischees perfekt zu umschiffen. Also er ist kein, sag ich mal, Abklatsch von Rain Man mit Tom Cruise und Dustin Hoffman, sondern er geht eigene Wege. Er bestreitet eigene Wege, die aber wirklich so emotional aufgeladen sind, im Positiven wie im Dramatischen.
Er hat sehr viel Humor.
Nicht nur sehr viel Humor, sondern auch sehr viel Herz.
Natürlich.
Und das ist, finde ich, heutzutage wesentlich wichtiger als ein 250 Millionen Dollar Budget nur für die Werbekampagne. Der Film kommt ohne digitale Effekte aus und das ist mal wieder fürs Auge so erfrischend, dass man die reelle Welt sieht, so wie sie tatsächlich auch ist. Man sieht die Landschaftsaufnahmen so, wie sie sind. Da ist nichts vor Greenscreen gedreht worden, da ist nichts, da ist nichts digital eingefügt und genau das macht den ganzen Film nur fürs Optische schon so bemerkenswert.
Allein die Szene, wo sie den Fluss durchschwimmen, wo dann das Schiff ankommt, ist so gespielt.
ist so gespielt und nur diese Draufsicht ist schon so eigentlich was Besonderes, weil sie nichts Alltägliches ist.
Ja.
Ja, aber jetzt mal so die Frage, wie hättest du reagiert an Tylers Stelle? Hättest du diesen blinden Passagier, den du auf ohnehin schon auf der Flucht in deinem Boot findest, hättest du den einfach über Bord geworfen? Hättest du den irgendwo am Ufer abgestellt? Hättest du den Behörden übergeben? Was hättest du dem gemacht?
Ähnlich wie im Film, versucht zu helfen und eventuell wäre vielleicht eine Freundschaft da entstanden.
Ja, ja, aber das war ja bloß das Resultat.
Natürlich, mich drauf eingelassen. Was daraus sich dann entwickelt, ist ja die andere Sache. Ist ja wie, wo gesagt haben wir am Anfang, unsere Freundschaft, was sich dann daraus entwickelt, ist was anderes.
Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil du hast ja dadurch, dass du ja auf der Flucht bist, bevor die dir den Schädel einschlagen, hast du ja andere Probleme, als dass du dich jetzt noch um einen anderen Menschen mit Down-Syndrom kümmerst, der dir ja im Endeffekt erst einmal nur ein Klotz am Bein ist.
Was hättest du gemacht?
Tja, das ist eine ganz gute Frage. Also ich könnte es dir nicht sagen. Ich würde erst einmal auf mich selber schauen, dass ich sage, ich muss erst einmal schauen, dass ich eine gewisse Distanz zwischen mir und meinen Verfolgern irgendwo aufbaue und würde mich dann, wenn ich diese Zeit und aber auch diese Möglichkeit habe, hätte ich mich um diesen Jungen dann auch gekümmert. Dadurch, dass ich aber mit solchen Leuten, ja, das klingt immer so schlimm, wenn man sagt, solche Leute, dadurch, dass ich aber kein ausgebildeter Pfleger bin, der auch überhaupt nicht weiß, was Menschen mit Down-Syndrom brauchen, ja, vielleicht brauchen die ja spezielle Medikationen oder Pflege oder Zuwendung, die er von mir dann überhaupt nicht bekommen kann.
Ja.
Und ich möchte nicht schuld sein an irgendwelchen Folgeschäden oder Tod, dadurch, dass ich irgendwas nicht mache, was ich hätte machen müssen. Ich weiß ja nicht, hat der vielleicht Diabetes und braucht Spritzen?
Tabletten,
die er gerade nicht beiführt? Weiß ich nicht. Ne? Im Film ist das natürlich sehr, sehr einfach gestrickt.
Ja. Ja, das ist sehr einfach dargestellt nur, aber oft brauchen die bestimmte Medikamente.
Ja, aber ich meine gut, Spritzen. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass man da mehr draus macht als oder mehr aufbauscht, als eigentlich nötig wäre.
Natürlich.
Diese Einfachheit, die der Film hat, die tut ihm auch sehr, sehr gut.
Natürlich.
Also du musst nicht großmächtig überlegen, ja, was ist jetzt wenn und hier und dort. Ich meine, Dakota Johnson als Eleanor spricht das zwar schon mal an, aber es wird nicht weiter verfolgt, dass er eben Medikamente braucht. Aber so wie es ausschaut, scheinen sie nicht wichtig gewesen zu sein, weil
Nein. Er
braucht es ja so an sich jetzt nicht wirklich. Ne? Ja. Und auch die Tatsache, dass sie ihn ja permanent bevormundet hat, ähnlich wirklich mit Füttern, Anziehen, Pflege etc., da hat er eigentlich bloß aufgezeigt, dass man ihm die ganzen Arbeiten abgenommen hat, die er selber übernehmen kann. Und wie wir ja selber schon gesagt haben, diese Charaktere, die entwickeln sich bis zum Schluss und du siehst auch, wie er aufblüht
in
seiner Selbstständigkeit. Das sagt er ihr ja dann an dieser Szene am Strand auch.
Wo er erfährt, was eigentlich Leben heißt und was es bedeutet und das auch für sich einzustehen.
Ja, und der Film hat wirklich sehr, sehr gute Dialoge. Allein schon der Satz von Shia LaBeouf, den er Eleanor an den Kopf wirft, indem er sagt, ja, während du mit deinen Regeln beschäftigt warst, waren wir mit Leben beschäftigt.
Beste Aussage.
Und es trifft den ganzen Nagel so gezielt auf den Kopf und auch so treffend auf den Kopf.
Ja.
Wie ich vorhin schon gesagt habe, du hast deine Regeln, du hast deine Pflichten, Verantwortung etc. Alles, wie du sagst, legitim und in Ordnung, aber du solltest
nicht vergessen zu leben.
Ganz genau. Das ist ja im Endeffekt das, weswegen wir hier sind.
Ja.
Leben. Nicht unbedingt nur Spaß haben, so wie Zack ja immer sagt.
Party!
Die erste Regel ist Party machen.
Ein Teil hat es Fragen.
Genau, sondern du bist ja da, um das Leben zu genießen.
Ja.
Da ist der Film so ein kleiner Ausbruch aus dieser Norm, ne? Dass du einfach mal sagst, hey, loslassen. Und wenn es auch bloß diese 98 Minuten sind, die dieser Film dauert, lass 98 Minuten lang los.
Und genieß das.
Genieß den Film, lache, weine, hab Spaß an dem Film. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also
perfekter Abschluss für diesen Film eigentlich, ja.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also Leute, schaut euch den Film an. Ich weiß, glaube ich, gerade nicht. Zum Streamen ist er, glaube ich, gerade momentan nicht erhältlich. Aber für
geringes Geld gibt es ihn bei unserem Dealer des Vertrauens.
Genau, für relativ günstiges Geld kann man ihn, denke ich mal, recht günstig überall beziehen.
Ja, und es ist auch wert.
Wollte ich gerade sagen, aber The Peanut Butter Falcon ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, eine Sichtung wert. Würde mich interessieren, Leute, schreibt es uns doch auch dann gerne mal in die Kommentare. Habt ihr den Film gesehen? Seht ihr das ähnlich?
Ob es ein Geheimtipp ist?
Ja. Habt ihr den Film vorher gekannt oder nicht? Können wir dann auch gerne im nächsten Podcast mal dazu erwähnen.
Ja.
Bis dahin haben wir ja nochmal eine ganze Woche Zeit.
Genießt die Zeit.
Genau, lasst los. Bis dahin.
Genießt das Leben. Bis dahin.
Servus. Servus.